Guten Morgen. Heute habe ich erstmalig so ein Temperaturmessding auf die Kanzel mitgenommen. Was heißt auf die Kanzel? Auf den Stehtisch des Predigers. Und ich verspreche euch, wenn die Anzeige 40 Grad überschreitet, höre ich schlagartig auf zu predigen. Habe ich mir vorgenommen. Da das bereits passiert ist, weiß ich jetzt auch nicht, was ich mache. Aber heute, wenn wir doch noch nicht die 40 Grad erreicht haben, wird es sich lohnen, den Klimawandel zu beschleunigen. Aber natürlich nur innerhalb dieser vier Wände, nicht, dass sie nachher falsch zitiert wird. Mir ist bewusst, dass viele gern das erste Wunder von mir sehen würden, nämlich die Temperaturverringerung von 40 Grad auf 20. Da mir diese Macht nicht gegeben ist, streichen wir statt Grad das Wort und setzen dafür Minuten ein. Und ich möchte euch versprechen, nach mehrmaligem Durchsprechen, dass ich in meiner Predigt je nach Versprecher nicht länger als 20 Minuten sprechen werde. Und somit wird es Zeit, das Thema zu besprechen. Und wir brechen es runter auf den Titel Das erste Wunder. Dazu lesen wir aus Apostelgeschichte Kapitel 3, die Verse 1 bis 16. Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 16. Und ich wiederhole es nochmal. Nicht, weil ich denke, dass ihr schwerhörig seid, sondern dass die, die nicht sofort die Apostelgeschichte finden, auch die Chance haben. Apostelgeschichte 3, 1 bis 16. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe, den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie wunderten sich sehr. Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk, ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber? Oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Ihr habt aber den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor eurer aller Augen. Ich möchte beten. Herr Jesus, auch heute Morgen bitte ich dich wieder um das Gleiche, nämlich dass du uns ein Herz für dein Wort schenkst und ein Wort für unser Herz, dass wir dir trotz der Hitze zuhören können und dass du redest zu uns. Dass du redest zu unseren Kranken, dass du redest zu unseren Gesunden, aber dass du unser Herz berührst. Amen. Also ab jetzt gelten die 20 Minuten. Erstens der Verwundete. Verwundet. Hier steckt das Wort Wund drin, aber ohne er. Kein Wunder. Wer ist hier verwundet? Er. Er, der da im Staub sitzt. Vor diesem schönen Tor sitzt der hässliche Mann, der nicht gehen kann. Läuft bei dir, hat zudem keiner gesagt, höchstens als schlechter Gag, dann klingelt vielleicht eine Münze und sie sind wieder weg. Die Wunde sitzt bei ihm tiefer als im Knöchel. Und auch wenn wir sagen, der Fuß ist doch das Tiefste, dann sage ich, nein, die Wunde sitzt bei ihm noch tiefer als im Knöchel. In Vers 2 lesen wir, man setzte ihn täglich dahin. Man setzte. Denkt ihr, der hatte einen Hochstuhl, der so wie ein Thron war? Selbst unseren Kleinkindern geben wir Hochstühle und die sind deshalb hoch, damit wir mit unseren Kleinkindern oder mit unseren Babys trotz ihrer nicht allzu stolzen Größe auf einer Ebene essen können. Aber von dieser einen Ebene ist hier keine Rede. Diese eine Ebene gibt es hier nicht. Dieser Mann, der ist in der horizontalen und in der vertikalen, ich hoffe, das stimmt mathematisch, ich habe es nicht so mit Koordinatensystem, aber ich meine, es stimmt, dieser Mann ist in der horizontalen und vertikalen ausgeschlossen. Vielleicht erinnert ihr euch, in der Passionszeit durfte ich predigen über die Fußwaschung. Und wir haben gelernt, dass die Füße der Punkt sind, der mit dem Dreck, der mit dem Staub in Berührung kommt. Und das ist es, was dieser Mann Tag ein, Tag aus sieht. Die Füße, den Dreck, den Staub. Auf Augenhöhe begegnet er hier niemand. Was Jesus gezeigt hat bei der Fußwaschung, das zeigt sich hier auch in diesem Wunder. Jesus hat sich niedergekniet und mit seinem Dienen seine Jünger aufgerichtet. Was lesen wir hier in Vers 4? Petrus aber blickte ihn an. Er hat den Augenkontakt gesucht. Endlich begegnet ihm jemand auf Augenhöhe. Und sie sagen wiederum, sieh uns an. Endlich hat er die Chance, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, die jeden Tag einfach nur ihn ignorieren. Und in Vers 7 steht, er richtete ihn auf. Endlich die Möglichkeit, auf Augenhöhe zu begegnen. Und dann die Vertikale. Er hat als Krüppel, der da sitzt, keinen Zugang zum Tempel, sondern er sitzt immer davor. Mit dieser Wunde, die er hat, bleibt er draußen. Draußen auch aus dem Gotteslob. Und in diesem Wunder bekommt er endlich Zugang zur Vertikalen. Er kann in den Tempel, um die Leute, die gerne Gott loben wollen, die jetzt nicht mehr nur an ihm vorbeigehen, sondern er kann mit ihnen in den Tempel reingehen, um Gott zu loben. Wir gehen direkt zum Übertrag für uns. Wo sind wir überheblich? Wo begegnen wir unseren Mitmenschen nur von oben? Deswegen mag ich eigentlich auch die Bühne hier gar nicht so. Ich mag die Hörsäle, die nach oben gehen. Und heute sitzen auf der Empore auch nur wenige. Aber wir können uns unabhängig von Bühnen auf Augenhöhe begegnen oder herablassend begegnen. Wie oft bin ich herablassend? Und ich bitte Gott um Vergebung dafür. Wie oft zahlen wir mit der falschen Währung und Schein lösen unsere Probleme mit Scheinen? Das ist herablassend. Was unsere Gesellschaft braucht, sind nicht unsere Scheine. So wie wir Deutsche manchmal sind, ich hab's ja das Geld so. Überheblich, diese überhebliche Haltung, wir haben es ja und können auch was davon abgeben, gar kein Ding. Ich denke, diese überhebliche, eigentlich herablassende Haltung will Jesus nicht, sondern die aufrichtende Begegnung auf Augenhöhe. Nicht, damit wir eine nette Begegnung haben mit einem anderen Menschen, wie ich es vor kurzem im Brauhaus gehört habe. Darum geht es nicht, dass wir eine nette Begegnung mit anderen Menschen haben, sondern es geht letztlich um die Begegnung mit Jesus. Nur in der Begegnung mit Jesus wird diese Wunde geheilt, die der Kranke hat. Nur Jesus heilt die Wunden, die wir haben, weil wir herablassend behandelt wurden. Nur Jesus möchte und kann uns diesen Zugang zur Horizontalen verschaffen, dass wir auf Augenhöhe begegnen und nicht länger ausgeschlossen sind. Viel zu oft habe ich in letzter Zeit Gespräche geführt mit Menschen, die sich ausgeschlossen gefühlt haben. Nur Jesus kann diese Wunde heilen. Und er kann es tun durch eine Begegnung auf Augenhöhe. Vielleicht durch Jesus in dir. Und genauso ist es mit der Vertikalen. In dem Fall, hör auf im Staub vor dem Tempel zu sitzen, sondern im Namen von Jesus steh auf und begegne Jesus, der deine Wunden heilt. Was ist doch gleichzeitig für eine Verheißung, 1. Korinther 6, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Dass wir nicht dieses Gebäude brauchen, um Jesus zu begegnen, sondern dass eine lebendige, ununterbrochene Gottesbegegnung stattfinden kann mit deinem Vater. Jeder, der in Bezug auf seine Wunden, die er hat, und wir alle sind oder waren verwundet, auf so eine Jesus-Begegnung sehnlich wartet und darauf hofft, dem spreche ich dem Psalm 27, Vers 14 zu, wo steht, harre des Herrn, warte auf den Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Zweitens, die Verwunderten und die Bewunderten. Ihr habt gehört im Vers 11, den ich vorgelesen habe, dass die Leute, die das beobachten, die das mitbekommen, was hier geschieht, die dieses Wunder sehen, dass sie sich wundern. So steht bei Luther, sie wunderten sich sehr. Und weil sie sich nicht erklären können, suchen sie als Menschen typischerweise jemanden, den sie dafür bewundern können. Dem sie dieses Bewundern und das Erstaunliche, was geschehen ist, nämlich eine körperliche Heilung, zuschreiben können. Und ich erlebe es interessanterweise auch bei uns oft, mir ist aufgefallen, diese Verwunderung gibt es bei uns auch oft, weil wir eine Bewunderung für körperliche Heilung empfinden. Verständlich. Aber diese Verwunderung erleben wir oftmals im gegenteiligen Fall, nämlich wenn bei uns nicht das passiert, was im Text passiert, wenn wir nicht erleben, wie Gott heilt, dann gibt es bei uns diese Verwunderung. Und deswegen möchte ich auf diese Frage heute Morgen möchte ich der Frage nicht aus dem Weg gehen, sondern auch wenn ich 20 Minuten versprochen habe und es ein Riesenthema ist, diese Frage nicht ausklammern, sondern mich der stellen, nämlich, wie sieht es heute aus mit körperlicher Heilung? Wie sieht es heute mit körperlicher Heilung aus? Die Verwirrung und Verwunderung, von der ich gesprochen habe, erlebe ich da am stärksten, wo gesagt und gelehrt wird, wenn Gott nicht heilt, liegt es an meinem Glauben. Oder daran, dass ich den Befehl von Jesus nicht ernst nehme, der doch eigentlich sagt in Markus 10, macht Kranke gesund, sagt Jesus doch explizit. Und ich möchte versuchen, das kritisch zu beleuchten anhand von einem Beispiel eines Predigers, den ich sehr schätze, aber den ich in diesem Punkt widersprechen würde. Und der gebraucht das Bild von Thomas Edison. Thomas Edison ist bekannt als der Erfinder der Glühbirne, auch wenn es umstritten ist, dass er wirklich die Glühbirne erfunden hat. Aber das ist nebensächlich, der Edison hat hunderte Male probiert, die Glühbirne zum Leuchten zu bringen, aber es hat nicht funktioniert. Deswegen, so das Bild von dem Prediger, zweifelt er jetzt aber nicht daran, dass es Elektrizität gibt, sondern er probiert es weiter und weiter, bis nach 6000 oder noch mehr Mal es endlich funktioniert hat. Zum Übertrag von diesem Bild, ich stimme voll zu, dass wir nicht sagen können, es wäre schwachsinnig zu behaupten, dass Gott seine Kraft und seine körperlichen Heilungen, dass die nicht existieren, nur weil wir sie nicht erleben. Aber ich widerspreche dem Gedanken zu sagen, wir müssen es nur oft genug probieren und alle Varianten in der perfekt möglichsten Form ausprobieren, wie eine Formel, damit das Licht aufleuchtet, damit die Heilung klappt. Weil ich nirgends meiner Auslegung nach keine Bibelstelle dazu finde, dass uns verheißen ist, dass Heilung immer stattfindet. Oder in jedem Fall das Licht aufleuchtet, um in dem Bild zu bleiben. Dafür kenne ich nicht eine Bibelstelle. Ich möchte trotzdem zu dem Punkt sagen, wofür ich bin. Ich bin dafür, dass wir für Kranke beten. Ich bin dafür, dass das nicht mit einem zweifelnden Herz passiert und mit einem Herz, dass Jesus nicht zutraut, dass er heilen kann. Ich bin dafür, dass es in einem Ringen mit Gott passieren darf und auch mit Fasten. Mit einem Herzen, das sich ganz dem Willen Gottes ergibt. Ich glaube von Herzen und bin überzeugt davon, dass Gott heute am 30.06.2019 und darüber hinaus Kranke heilen kann und es auch tut. Und ich bin dankbar, dass ich es bereits erleben durfte. Und zwar auch unabhängig von Medizin, wobei ich absolut dafür bin, dass wir die moderne Medizin nutzen. Ich bin weiter dafür, dass wir nach Jakobus 5, 13 bis 18, für unsere Kranken beten und sie salben. Und ich empfehle jedem, diese Bibelstelle nochmal nachzulesen, wenn diese Thematik interessiert. Und ich biete an der Stelle auch nochmal an und spreche jedem zu, dass er das in Anspruch nehmen darf. Ich bin weiter dafür, dass wir die Gaben, die Paulus im Gabenkatalog aufzählt, nämlich Wunder zu tun, unter anderem Wunder zu tun Und gesund zu machen, nicht aus dem Gabenkatalog streichen oder sagen, gibt's heute nicht mehr. Jetzt habe ich aufgeführt, wofür ich bin. Jetzt könnte man meinen, jetzt zähle ich auf, wo ich dagegen bin bei dieser Thematik. Aber nein, ich zähle nochmal auf, wofür ich bin. Und zugegebenermaßen ergibt sich daraus auch eine Gegenposition. Ich bin dafür, dass wir einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit überprüfen. Aber ich bin auch dafür, dass wir diesen Zusammenhang nicht voraussetzen. In diesem Bezug empfehle ich sehr das Buch Hiob, das mir viel geholfen hat in der Thematik. Während dem Studium, geniale Vorlesung von Hartmut Schmid. Es besteht die Möglichkeit, dass Krankheit wegen Sünde entsteht. Das nennen Theologen Tun-Ergehen-Zusammenhang. Das, was ich tue, zeigt sich dann später in dem, wie es mir ergeht. Das kommt vor in der Bibel, aber es besteht daraus keine Formel. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, dass es Krankheit gibt, die völlig unabhängig von Sünde ist. Ich bin weiter dafür, dass wir Paulus zitieren, der nach der Aufzählung des Gabenkatalogs sagt, strebt aber nach den größeren Gaben und dann von der Liebe redet. Ich bin dafür, dass wir Glaubensgeschwistern, die seit Jahrzehnten in der Realität leben, dass sie mit Krankheit zu kämpfen haben, nicht mit einer Theologie begegnen, und das habe ich auch erlebt, und ich finde es fatal, die ihnen den Glauben abspricht oder beginnen, nach Dämonen zu suchen, was zurzeit wieder in wird. Wer dazu Fragen hat, darf gerne mit mir auch ins persönliche Gespräch kommen. Ich bin dafür, dass wir das Vaterunser, oder wie ich zu sagen pflege, unser Vater ernst nehmen in diesem Satz, in dem es heißt, dein Wille geschehe, und uns nicht einbilden, wir könnten über den Willen Gottes verfügen. Niemand kann über den Willen Gottes verfügen. Nicht einmal Jesus, der es dürfte, tut es im Garten Gethsemane. Ich bin dafür, dass wir den Befehl, den Jesus in Matthäus 10 gibt, den ich vorhin zitiert habe, nämlich unter anderem macht Kranke gesund, dass wir diesen Vers im Kontext betrachten. Und da möchte ich kurz sagen, wie ich diesen Vers auslege. Ich denke, dass es kein Zufall ist, dass Jesus oder dass Matthäus hier schreibt, er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Macht, dass sie heilten alle Krankheiten, unter anderem. Und direkt im Anschluss daran kommt eine namentliche Aufzählung der 12 Jünger, der 12 Apostel. Warum an der Stelle? Meiner Auslegung nach, und ich weiß, dass das auch auf Widerspruch stößt und dass man es auch anders auslegen kann, Jesus gibt klar diesen 12, diese explizite Macht und diesen expliziten Auftrag, und deswegen werden sie namentlich an dieser Stelle aufgezählt. Anders ist es im Missionsbefehl in Matthäus 28, der in universeller formuliert wird. Das kennt ihr auch mein apostolisches Verständnis in der Hinsicht. Und deswegen bin ich auch dafür, dass wir die Apostelgeschichte nicht als einzige Argumentationsbasis für unsere Gemeinde heute verwenden. Weil ich oft das Argument höre, aber in der Urgemeinde, da war doch bei den Aposteln. Ja, richtig, deshalb heißt es Apostelgeschichte, weil in der Urgemeinde berichtet wird von den Aposteln, die diesen Befehl, anders als wir, meiner Ansicht nach, explizit bekommen haben. Das heißt nicht, dass ich die Apostelgeschichte nicht für das Wort Gottes halte oder dass ich sage, was in diesem Text steht, stimmt nicht, überhaupt nicht, sondern mir ist neu in dem Gespräch, in dem sehr intensiven Gespräch mit meinem Bruder, deutlich geworden, wie wichtig es ist, dass wir unsere Lehre nicht darauf aufbauen, was ein einzelnes Buch oder ein einzelner Vers sagt, sondern dass wir den gesamtbiblischen Zusammenhang beginnen zu erkennen und die gesamte Bibel lesen und so auch das gesamte Evangelium predigen. Ich habe diesen Bogen, der sehr bruchstückhaft war, diese Aufzählung, deshalb gespannt, weil wir jetzt wieder landen bei unserem zweiten Punkt, die Verwunderten und die Bewundernden. Wenn ich Vers 10 und Vers 11 richtig verstehe in unserem Text, dann wünscht sich Jesus keine Menge, die verwundert ist, weil sie nicht mit der Macht Gottes rechnet. Und Jesus wünscht sich auch keine Menge, die sagt, die eine falsche Bewunderung entwickelt für körperliche Heilung und das braucht und das Menschen zuschreiben will. Und deswegen kann Petrus den zweiten Punkt nicht so stehen lassen. Und deswegen kann ich meine Predigt nicht aufhören, ohne mit dem zu enden, was für Petrus der Anfang seiner Predigt ist. Nämlich drittens, der Wunderbare. In Jesaja 53 steht, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Petrus weist auf das Wunder hin, das am Kreuz geschehen ist, in den Versen 12 bis 14. Hier geht es um die eigentliche Krankheit. Jesus sagt in Markus 2, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. So, und wir fragen, wer sind die Kranken? Die, die den Schnupfen haben? Die, die seit Jahren unter Krebs leiden? Oder die, die ein kaputtes Bein haben? Nein, der Vers geht weiter. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Unsere Krankheit ist die Sünde. Und von dieser Krankheit heilt Jesus jeden noch in dieser Stunde, der ihn darum bittet. Warum nehmen wir diese Heilung nicht an? Petrus sagt, tut Buße und bekehrt euch. Und ich wiederhole das, was Petrus sagt. Tut Buße und bekehrt euch. Komm zu Jesus mit deiner Wunde, weil wir alle verwundet waren oder verwundet sind. Verwundet, hier steckt das Wort Wund drin, aber ohne er. Und wer heilt unsere Wunde? Er. Und so werden aus Wunden Wunder. Weil er ist unser Wunder. Amen. Ich bete. Herr Jesus, danke, dass wir dich um körperliche Heilung bitten dürfen. Dass wir weder ein Verbot dazu finden, noch dass es falsch ist. Und deswegen wollen wir weiter für unsere Kranken beten. Und du weißt, wer alles diese Gottesbegegnung mit dir sucht und sie braucht und darauf wartet. Herr Jesus, begegne du jedem, der dir begegnen möchte. Und lass uns bei unserer manchmal falsch priorisierten Bewunderung für dieses körperliche Heilen nicht dein Wunder am Kreuz vergessen. Danke, dass du für uns bezahlt hast.